Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Man sagt ja, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und unsere Gemeinde ist es ja durchaus gewohnt, Feste zu feiern und auch Feste auszurichten. Feste haben meistens einen erfreulichen Anlass und so feiern wir mit. Und das ist auch richtig. Wir haben dieses Jahr die schöne Hochzeit von Fabian und Deborah gehabt. Dann hatten wir die Taufen von Deborah und Martin. Jetzt bald heiratet der Gottfried. Heute lässt es sich der Ludwig richtig gut gehen. Ich selber bin nächsten Samstag auf eine Verlobungsfeier eingeladen. Ja, auch Christen verstehen es zu feiern. Es gibt Christen oder christliche Kreise, die dies eher skeptisch betrachten, bis hin zu solchen, die in ein Kloster gehen, um möglichst abgeschottet von der Welt ihr Leben führen zu können. Jesus hat dies nicht getan. Er hat sein Leben in aller Öffentlichkeit in Israel geführt. Er hat auch an Feiern teilgenommen. Wir wollen heute Morgen etwas die Geschichte der Hochzeit zu Kana beleuchten. Wir bekommen dort einen kleinen Einblick darüber, wie die Hochzeit verlaufen ist, beziehungsweise wie sich Jesus dort verhalten hat. Betrachten wir also die Hochzeit zu Kana genauer. Ich lese dazu aus dem Johannesevangelium das zweite Kapitel, die Verse 1 bis 12, die ihr auch auf dem Predigtblatt nachlesen könnt, auf dem Gottesdienstblatt. Also Johannes 2, 1 bis 12. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht lange da. Das Thema der Predigt lautet die wunderbare Wandlung. In der Person Jesus Christus ist etwas völlig Neues, absolut anderes auf dieser Erde erschienen, als Menschen es kennen oder begreifen können. In ihm ist der lebendige Gott selber zu uns gekommen. Alles, was wir von Gott wissen können, wissen wir von Jesus. Und die Bibel berichtet uns auch darüber. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von Kapitel 2 an berichtet der Evangelist Johannes davon, wie das öffentliche Wirken von Jesus begann. Der erste Punkt heute Morgen lautet, der Beginn des Wirkens Jesu. Johannes schreibt, dass am dritten Tage eine Hochzeit in Kana in Galiläa stattfand. Dieser dritte Tag bezieht sich auf den dritten Tag des Aufenthaltes Jesu in Galiläa. Davon wird in Kapitel 1, Vers 43 berichtet, dass Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte. Wohlgemerkt gehen. Die Jünger Jesu sind damals immer gelaufen oder mit dem Boot gefahren, egal bei welchem Wetter. Züge gab es da noch nicht. Im ersten Kapitel wird von Johannes dem Täufer berichtet, der im Jordan taufte. Er wies den Weg zu Jesus. Als Johannes Jesus zu ihm kommen sieht, weil er sich von ihm taufen lassen wollte, spricht zu Johannes, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Einen Tag später führt dann einer dieser Jünger von Johannes des Täufers, der Andreas, sein Bruder Simon, den wir alle als Petrus kennen, zu Jesus. Und sie folgen ihm nach. Am darauffolgenden Tag wollte Jesus dann nach Galiläa gehen und findet unterwegs den Philippus. Dieser wiederum findet den Nathanael und führt ihn ebenfalls zu Jesus. Und so macht sich Jesus auf den Weg nach Galiläa, um dann auch nach Kana zu kommen. In Vers 2 steht ja, Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Ich persönlich glaube, dass damit noch nicht die 12 Jünger gemeint sind, die Jesus später überall hin nachgefolgt sind, sondern eben diese 4 zuvor genannten. Für die eigentliche Bedeutung des Abschnittes spielt das keine Rolle, wie viele Jünger Jesu tatsächlich auf dieser Hochzeit anwesend waren. Sie werden nicht so viel getrunken haben, dass später kein Wein mehr da war. Aber da Jesus hier am Anfang seines Wirkens war, scheint mir plausibler zu sein, dass nur diese 4 mitgekommen waren. Zu diesem Zeitpunkt wird deutlich, dass der Johannes der Täufer mehr und mehr aus dem Blickpunkt verschwindet, während Jesus nun immer häufiger in Erscheinung tritt. Daraufhin angesprochen, antwortet Johannes der Täufer in Kapitel 3, Verse 29 und 30, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ach, wenn wir doch alle dahin kämen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wenn wir doch die rechte Demut lernen würden. Am dritten Tag war nun also eine Hochzeit. Die Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu, die Maria, war da. Woher die Verbindung zu dem Ausrichter der Hochzeit oder zu anderen Hochzeitsgästen kam, wird uns nicht berichtet. Fakt ist, dass Maria mit ihren anderen Söhnen, also auch mit Judas und Jakobus, auf dieser Hochzeit war. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls eingeladen und sie nehmen diese Einladung wahr. Ich bin mir sicher, dass Jesus wusste, zu welchem eigentlichen Zweck er auf diese Hochzeit gehen würde. Aber, mal abgesehen von Johannes dem Täufer, wussten die anderen Bewohner des Landes nicht wirklich, was es mit Jesus auf sich hatte. Wer Jesus eigentlich ist, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Also ähnlich der unsrigen Zeit. Da wissen auch die allermeisten nicht, wer dieser Jesus wirklich ist. Katholiken gehen tatsächlich bis heute noch davon aus, dass Maria während ihres gesamten irdischen Lebens Jungfrau geblieben sei. Das heißt, keine weiteren Kinder gezeugt hat. Das erklärt ihre Sonderrolle, in der sie als ewige, reine Jungfrau verehrt wird. Ja, als Heilsmittlerin. Völlig unbiblisch. Was für ein Schwachsinn. In Schulen bringt Religionslehrern ihren Schülern bei, dass Juden, Muslime und Christen alle an den gleichen Gott glauben. Jesus war ein Prophet, ein guter Mensch, ja, für viele ein Vorbild, aber nicht der Sohn Gottes, weil die Lehrer keine Ahnung von Jesus haben. Und die Eltern können ihre Kinder zu Hause, wenn sie überhaupt danach fragen, nicht eines Besseren belehren, da sie ja oftmals noch weniger von Jesus wissen. So herrscht in unserem Land diesbezüglich eine weitgehende Unwissenheit. Das neueste Angebot von Saturn ist interessanter als die Frage nach dem ewigen Heil. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken mit Anfang 30, fast unbemerkt. Es wird allerdings nicht lange dauern, bis sich Jesus und seine Jünger der Volksmenge nicht mehr entziehen können. Jesus ist bei dieser Hochzeit zu Gast, bei der es fröhlich zur Sache geht, Alkoholgenuss inklusive. Es passiert etwas, was keinem Brautpaar zu wünschen ist, der Alkohol geht aus. Es sei denn, die Gäste kommen nur dahin, um zu trinken. Vers 3. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Der Maria muss es irgendwie aufgefallen sein, dass der Wein alle war. Entweder es wurde so viel getrunken, dass die Feier schon zu einem Trinkgelage ausuferte, oder das Brautpaar hatte sich verkalkuliert. Wein steht in der Bibel oft symbolisch für Freude. Die Beschreibung, sie haben keinen Wein mehr, könnte daher auch für Menschen stehen, die nicht gerettet sind. Ungläubige haben keine echte, dauerhafte Freude. Spätestens wenn der Wein leer ist, ist auch die Freude weg. Maria erkannte in ihrem Sohn Jesus nicht nur den Mensch, sondern auch den Sohn Gottes. Vielleicht wollte sie ihn dazu bringen, dass er sich der Hochzeitsgesellschaft als Sohn Gottes offenbare. Jedenfalls beweist Maria ein sehr gutes Gespür für die Situation. Es wäre auch für das Brautpaar unangenehm gewesen, wenn bekannt geworden wäre, dass kein Wein mehr da ist. Sie wendet sich an Jesus, der scheinbar zunächst abweisend reagiert. Doch dann geschieht es. Ohne selber auch nur einen einzigen Handgriff auszuführen, verwandelt Jesus Wasser in Wein. Deswegen fällt es ja auch den allermeisten gar nicht auf. Jesus wirkt ein Wunder, ein einmaliges Wunder, was von der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen wird. Jesus fordert die Diener auf, die 6 Wasserkrüge, die dort für die Reinigung nach jüdischer Sitte standen, mit Wasser zu füllen. In diese Krüge passte normalerweise jeweils eine Menge von etwa 39 Liter herein. Da mussten schon mehrere Diener mit anpacken. Das Wasser in den Krügen wurde normalerweise von den Juden benutzt, um sich von zeremoniellen Verunreinigungen zu befreien. Mit der anschließenden Wandlung will Jesus wohl auch darauf hinweisen, dass die Zeit der Reinigungsriten zu Ende ist. Die Diener haben die Wasserkrüge bis an den Rand gefüllt. Daraufhin spricht Jesus zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Jesus bezieht die Diener bei der Ausübung dieses Wunders mit ein. Er hat nicht den Drang, sich in den Mittelpunkt zu stellen, obwohl er der Mittelpunkt der ganzen Welt ist. Vers 9. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Jesus wirkt ein Wunder, ohne dass wir im geringsten nachvollziehen können, wie dieses Wunder im Einzelnen überhaupt geschehen ist. Ich hätte gerne das Gesicht des Bräutigams gesehen, als der Speisemeister ihm mitteilt, dass der gute Wein erst jetzt ausgeschenkt wird. Der Bräutigam wird sich gedacht haben: Wovon redet er? Welcher gute Wein? Die Qualität ist doch immer dieselbe. Der Bräutigam bleibt wie viele Menschen ahnungslos. Was wird das erst für ein Wein sein, den Jesus, hoffentlich mit uns, trinken wird, wenn das Reich Gottes anbricht? In Lukas 22, Vers 18 heißt es: Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Dieser Wein hat eine andere Qualität als der, den es bei Aldi gibt. Vers 11 in unserem Text berichtet dann weiter: Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Vermutlich wurde die ganze Hochzeitsgesellschaft darüber aufgeklärt, wo der neue Wein plötzlich herkam. Seine Jünger werden es aber wohl auch so mitbekommen haben, da sie sicher in unmittelbarer Nähe zu Jesus gesessen haben. Dieses Wunder führt dazu, dass sie an ihn glauben. Wunder geschehen nicht, um die Sensationslust der Menschen zu stillen, sondern um Gott zu verherrlichen und Menschen zum Glauben zu führen. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken auf einer Hochzeit in Kana. Er war dort zusammen mit seinen Jüngern eingeladen. Als kein Wein mehr da war, verwandelt er schließlich Wasser in Wein. Jesus ist der, auf den Johannes der Täufer vorher hingewiesen hat. Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Nun wird Jesus bald überall im Land und darüber hinaus bekannt sein. Damit komme ich zu Punkt 2, was wir von Maria lernen können. Wir können von Maria über diese Geschichte hinaus einiges lernen. Zunächst einmal wollen wir festhalten, dass sie von dem allmächtigen Gott dazu auserwählt wurde, Jesus Christus, den Sohn Gottes, zur Welt zu bringen. Bei der Ankündigung dieses Ereignisses durch einen Engel widerspricht Maria nicht. Sie lässt es zur Ehre Gottes geschehen. Sie trägt Jesus aus, versorgt ihn und zieht ihn groß. In seinem Zustand als Baby und Kind war Jesus auf die Hilfe seiner Mutter Maria angewiesen. Niemand auf Erden hat eine so innige Verbindung zu Jesus gehabt wie Maria. Eine außergewöhnliche Frau. Und obwohl sie später einige Dinge nicht versteht, lernt sie loszulassen. Trotz zunehmender Popularität ihres Sohnes wird an keiner Stelle in der Bibel berichtet, dass sie sich als die stolze Mutter aufgespielt hätte. Sie weiß durchaus um ihren besonderen Auftrag bzw. um ihre Aufgabe. Sie nimmt sich mehr und mehr zurück und lässt ihren Sohn Jesus den Vortritt. Im Lukas-Evangelium wird geschildert, dass Maria und Josef mit Jesus zum Passafest nach Jerusalem gegangen sind, als Jesus 12 Jahre alt war. Auf dem Rückweg fällt ihnen auf, dass Jesus fehlt. Sie gehen letztendlich wieder zurück in den Tempel und finden ihn bei den Lehrern sitzen. Maria fragt ihn, warum er das getan hat. Sie hätten ihn mit Schmerzen gesucht. Jesus antwortet daraufhin mit 12 Jahren, Lukas 2, 49 bis 51, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Obwohl der Sohn Jesus offensichtlich ungehorsam war in ihren Augen und sie auch seine Erklärung nicht so völlig nachvollziehen kann, behält sie dennoch seine Worte in ihren Herzen. In ihrem Herzen. Es muss Maria aufgegangen sein, dass diese Situation und seine Worte etwas ganz Besonderes sind. Wir können von Maria als erstes lernen, dass sie die Worte Jesu in ihrem Herzen behielt, immer wieder darüber nachdachte, obwohl sie den Sinn nicht verstand. Diese Worte werden ihr Jahre später geholfen haben, bestimmte Situationen besser zu verstehen. Christen müssen lernen, nicht nur auf Worte Jesu zu hören, sondern sie auch in ihrem Inneren zu bewegen und sie behalten. Die nächste Begebenheit mit Maria und ihrem Sohn Jesus wird uns dann erst wieder im Johannesevangelium berichtet. Eben die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Ich lese dazu nochmal die Verse 3 bis 5. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an vor, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Maria bemerkt, dass der Wein ausgeht. Zu diesem Zeitpunkt ist ihr klar, dass sie sich damit am besten zu ihrem Sohn Jesus wendet. Es scheint ihr bewusst zu sein, dass jetzt nur noch Jesus dieses Problem lösen kann. Also weiß sie durchaus um die besondere Stellung ihres Sohnes. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Eine andere Möglichkeit scheint es auch nicht zu geben. Man konnte nicht einfach zur nächsten Tankstelle fahren und Nachschub holen. Sie wendet sich an ihren Sohn und spricht die Notlage an. Allerdings nicht in dem Stil, du kannst deiner lieben Mutter jetzt mal einen Gefallen tun. Sie spricht lediglich das Problem an. Wir können von Maria lernen, dass sie sich an Jesus wendet. Sie geht davon aus, dass er dieses Problem schon lösen wird. Die Antwort Jesu überrascht zunächst etwas. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Sollen wir nicht Vater und Mutter ehren? Die Antwort wirkt kalt, enthält aber keine so scharfe Zurechtweisung, wie es zunächst scheint. Das Wort Frau ist eher eine respektvolle Anrede, ähnlich dem Wort Madame. Allerdings wollte Jesus zeigen, dass er bei der Ausführung seines göttlichen Auftrages ausschließlich im Gehorsam des Willens seines Vaters im Himmel handelte. Und hierfür war bis jetzt die Stunde noch nicht gekommen. Maria zog sich daraufhin jedoch keineswegs beleidigt zurück, sondern sprach zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das ist es, was wir alle von Maria gemeinsam mit den Knechten lernen können und müssen. Was er, Jesus, euch sagt, das tut. Darauf kommt es an. Wir sind Knechte. Unser Befehlsgeber ist Jesus. Damit es nicht von uns heißt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Lukas 6, 46. Ich möchte nun einige Worte Jesu nennen, die uns zum Handeln aufrufen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Markus 8, 34 und 35. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, 37. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Markus 11, 24. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, Vers 21. Du musst dir jetzt die Frage stellen, ob du bereit bist, allen Worten Jesu zu gehorchen oder ob du dir nur die Verse heraussuchst, die in dein Leben passen. Wir sind aufgerufen, Jesus voll und ganz nachzufolgen. Wären die Diener auf der Hochzeit zu Kana Jesus nicht gehorsam gewesen, hätte es keinen Wein mehr zu trinken gegeben. Der eigentlich Handelnde ist immer Jesus, doch seine Diener führen seine Aufträge aus. Der allmächtige Gott will uns als seine Werkzeuge gebrauchen. Maria spielt sich nicht in den Vordergrund. Sie hört aus der Antwort Jesu heraus, dass er hier eingreifen will. Seine Stunde war noch nicht gekommen, stand aber unmittelbar bevor. Maria sagt den Dienern, sie sollen das tun, was Jesus ihnen sagt. Die Diener hören auf sie und befolgen die Anweisung Jesu, die 6 Wasserkrüge mit Wasser zu füllen. Anschließend schöpfen sie aus dem Krug, vermutlich mit einer Kelle, und bringen diese Probe gemäß dem Auftrag Jesu zum Speisemeister. Dieser kostet davon und stellt fest, dass es sich um einen vorzüglichen Wein handelt, ohne zu wissen, dass sich vorher in den Krügen nur Wasser befand. So verwandelt Jesus Wasser in Wein. Maria zeigt uns den richtigen Weg. Wendet euch an Jesus, hört auf ihn. Wir alle sind auf Jesus angewiesen. Wir müssen in ihm bleiben und können nicht einfach auf eigene Faust losziehen. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir brauchen die Gemeinschaft mit ihm. Maria hat in der Zeit des öffentlichen Auftretens Jesu noch einiges lernen dürfen. Sie hat manches nicht verstanden. Doch letztendlich hat sie nie versucht, ihren Sohn von seinem eigentlichen Weg abzubringen. Es waren bestimmt auch schwere Zeiten für sie, in der sie ihre Vernunft den Worten Jesu entgegengesetzt hat. Doch mit zunehmender Zeit hat sie immer mehr begriffen. Interessant ist es zu sehen, wie die letzte Begegnung zwischen Jesus und Maria verläuft, die zum Schluss des Johannesevangeliums geschildert wird. Jesus war von den römischen Soldaten gekreuzigt worden und hing dort nun aufgerichtet voller Schmerz und Qual. Sofern die Schmerzen es zulassen, nimmt Jesus die von ihm und um ihn versammelte Menschenmenge wahr. Jesus wurde zwar von den römischen Soldaten gekreuzigt und von den Juden zum Tode verurteilt, doch in Wirklichkeit hängt er dafür deine Sünden. Jesus nimmt dort deine und meine Schuld auf sich, stellvertretend, damit wir durch den Glauben an diesen Opfertod Frieden mit Gott haben. Jesus hängt dort und kann die versammelte Menge sehen. Unter den vielen Leuten sieht Jesus auch seine Mutter. Johannes berichtet davon in seinem Evangelium, Kapitel 19, 26 und 27. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Maria widerspricht ihrem Sohn nicht. Sie gehorcht ihm. Sie sagt nicht: Das kannst du jetzt nicht von mir verlangen. Das Leben Marias hat von nun an eine andere Bestimmung. Sie zieht zu Johannes und kurz darauf werden beide Bestandteil der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Es ist faszinierend für mich zu sehen, welche Begebenheiten die Bibel, vor allem die Evangelien, zu berichten haben. Da hängt Jesus am Kreuz und hat wahrlich selber mit sich selber genug zu tun. Doch er hält Ausschau nach seiner Mutter und dem Jünger Johannes, um ihnen diese Anweisung zu geben. Welch ein Herr! Und wir alle heute Morgen sind ja hier, weil wir eine gemeinsame Begegnung am Kreuz Jesu hatten. Zwar zu unterschiedlichen Zeiten, doch wir kommen alle vom Kreuz her. Ohne Kreuz Jesu keine Gemeinde. Und Herr Jesus hat auch uns was zu sagen. Das können wir im Hebräerbrief nachlesen. Hebräer 2, die Verse 11 und 12. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und spricht, Psalm 22, 23, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Jesus nennt dich und mich Bruder und Schwester, so wie er demnach unser aller Bruder ist. Ihr müsst es akzeptieren, dass ich euer Bruder bin. Auch der Dominik ist unser Bruder, der Klaus, der Thomas, der Gerd, der Ludwig und die Martina ist unsere Schwester. Ebenso die Katharina, die Sandra, die Deborah, die Rosi, die Steffi und wer sonst noch zu unserer Gemeinde gehört. Wir können nicht hingehen und sagen, ich will aber nicht, dass der Reinhard mein Bruder ist. Das hast du nicht zu entscheiden. Das legt der Herr Jesus fest. Auch diesbezüglich sind wir zum Gehorsam gegenüber Jesus aufgerufen. Siehe deinen Bruder, siehe deine Schwester. Wir können von Maria lernen, dass sie von sich wegschaut auf Jesus hin. Sie wendet sich in der Not an Jesus. Sie weist uns alle darauf hin, dass wir tun sollen, was er uns sagt. Wer dies tut, so wie die Hochzeitsdiener, wird ebenso Wunder erleben. Wir sind aufgefordert, den Worten Jesu zu gehorchen. So wie Maria und Johannes sich später als Mutter und Sohn begegnet sind, sollen wir uns als Brüder und Schwestern begegnen. Der dritte Punkt lautet, Jesus hilft unserem Mangel ab. Auf unsere Geschichte bezogen könnte das bedeuten, dass Jesus unserem Mangel an Geduld und den Mangel an Wein abhilft. Maria hätte wohl schon gerne gesehen, wenn Jesus die Gelegenheit nutzt und ein Wunder wirkt. War es nicht langsam an der Zeit, seine Herrlichkeit bekannt zu machen? Wie lange sollen wir noch warten, bis Jesus eingreift? Er kann es doch. Aber Jesus antwortet darauf, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Maria muss sich noch etwas gedulden und wir müssen auch lernen, geduldig abzuwarten. Jesus wird handeln, aber nicht immer sofort. Deswegen will Jesus unser Mangel an Geduld abhelfen. Wir sollen lernen, ausdauernd bei ihm zu bleiben. Zu der Ungeduld kommt dann bei uns auch noch der Zweifel, der Kleinglaube und schließlich der Unglaube. In unserer Geschichte stand die wunderbare Wandlung unmittelbar bevor. Doch bis zum öffentlichen Auftreten Jesu sind immerhin 30 Jahre vergangen. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt, wenn Gebetserhörungen scheinbar nicht eintreffen. Ich habe auf dem Gemeindefest in Wuppertal einen älteren Herrn kennengelernt, der ist mit 70 zum Glauben gekommen. Er sagte mir, das habe er einer bestimmten Person zu verdanken, die seit Jahrzehnten für ihn gebetet habe. Jesus hilft unserer Ungeduld und unserer Ungewissheit ab. Auf der Hochzeit zu Kana behebt er den Mangel an Wein. Das zeigt, dass Jesus uns täglich mit dem versorgt, was wir zum Leben nötig haben. Doch vor allem hilft Jesus unserem inneren Mangel ab. Er vergibt uns unsere Sünden, was sonst niemand tun könnte. Dadurch behebt er auch die Anklagen unseres Gewissens. Wir dürfen zum Frieden finden, zum Frieden mit Gott. Jesus nimmt sich der Bedürfnisse unserer Seele an. Er stillt unseren Lebensdurst, bei ihm dürfen wir aufatmen. Jesus spricht uns frei und schenkt uns einen Neuanfang. Im zweiten Brief des Paulus an die Korinther schreibt er ihnen Folgendes. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand zu Christus gekommen ist, tritt eine Wandlung in seinem Leben ein. Etwas Neues beginnt. Zwar bleibt die sündige Veranlagung weiter bestehen, trotzdem wird das Leben eines gläubigen Christen völlig umgekrempelt. Er steht nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, so dass er ständig das machen will, was Gott nicht möchte. Die Ausrichtung deines Lebens ist eine völlig andere. Ja, man kann sagen, du bist ein neuer Mensch geworden. Jesus hat dich umgewandelt. Dein Leben hat einen Sinn bekommen, Jesus hat deinem Mangel abgeholfen. Du wirst das Leben mit ganz anderen Augen sehen. Und du bekommst einmal neue Kleider an, Hochzeitskleider, wenn die Braut, die Gemeinde, Jesus, ihren Bräutigam Jesus sieht. Doch das ist allerdings erforderlich, dass du ein hochzeitliches Gewand anhast, dass du nicht nur berufen, sondern auch auserwählt bist. Wir erinnern uns an die Schriftlesung aus dem Matthäus-Evangelium. Als der König hineinging, sich die Gäste anzusehen, sah er da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Wer kein hochzeitliches Gewand anhat, kann nicht ins Reich Gottes kommen. Es gibt ein schreckliches zu spät. Die Hölle ist keine Erfindung aus dem Mittelalter, sondern biblische Realität. Wer ohne Jesus lebt, wird nicht nur irdischen Mangel leiden, sondern auch ewigen Mangel. er wird das Licht des Lebens nicht sehen. Der Beginn des Wirkens Jesu nahm in Kana seinen Anfang und erreichte seinen Höhepunkt bei der Kreuzigung auf Golgatha. Wir können bei Jesus mehrfach wunderbare Wandlungen erkennen. Einmal auf der Hochzeit zu Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt, dann bei der Auferstehung vom Tod zum Leben und bei der Wiedergeburt eines Menschen, wo jemand zu einer neuen Kreatur wird. Jesus greift so in unser Leben ein, dass er all unsere Mangel abhilft. Wir haben uns gemeinsam den Beginn des Wirkens Jesu angeschaut. Auf der Hochzeit zu Kana tat er sein erstes Wunder. Vorher hat er weitestgehend eher im Verborgenen gelebt, ohne dass die breite Öffentlichkeit von ihm Kenntnis nahm. Als Jesus zur Hochzeit eingeladen wurde, war er einer unter vielen. Maria fordert nicht nur die Diener und uns auf, seine Worte zu befolgen. Sie hält sich auch selber daran. Schon viel früher hat sie immer wieder Worte Jesu in ihrem Herzen bewegt, auch wenn sie selbst manches nicht verstanden hat, war sie doch sicher, dass ihre Angelegenheiten bei ihm gut aufgehoben waren. Nach der Kreuzigung tritt sie auf sein Anraten hin in eine neue Lebensgemeinschaft ein. Das Erstaunliche und Unfassbare geschieht, dass sie weiter mit ihm in Kontakt bleibt, allerdings für sie unsichtbar im Himmel. Ihr Sohn, den sie auf Erden großgezogen hat, lebt jetzt im Himmel weiter. Weil Jesus im Himmel ist, kann er unserem Mangel abhelfen. Wir können ihm heute unseren Mangel nennen und Jesus wird darauf hören. Er selber wandelt unser Leben um. Jesus will auch mit uns Hochzeit feiern. Er selbst wird uns das neue Kleid anziehen. Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, die Verse 16 und 17. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, die Nummer 366.